letztes Mal beim Ketzer-Podcast.
Machen wir Gemischtes oder machen wir die Besprechung des Buchs?
Dann würde ich sagen, machen wir die Buchbesprechung.
Okay, also die Buchbesprechung. Ich bin auf ein Buch aufmerksam geworden. Und zwar, ich höre immer gerne die FFRF Podcast, also die haben ja eine Radiosendung, richtig? Und da haben sie neulich Tim Bidmarsch interviewt, der hat ein Buch geschrieben, das kam 2015 raus, das heißt Battling the Gods, Atheism in the Ancient World. Und im Vorwort schreibt also dieser, das hat 304 Seiten, kann man über Amazon oder sonst wo bestellen, auf Englisch gibt's das nur. Ich habe mir die Audiobuchversion angehört, weil ich hatte jetzt letzte Woche längere Zugreisen und da hat sich das, ist das ganz angenehm, wenn man was zu lesen oder zu hören, besser gesagt, was auf die Ohren kriegt dann. Und der Tim Widmer schreibt also in seinem Vorwort von seinem Buch, dass sowohl die neuen Atheisten als auch die Christen manchmal auf, denken sie, wären was besonders die Atheisten, dass es eine neue Bewegung wäre, die erst mit der Aufklärung oder mit dem 19. Jahrhundert so richtig losgelegt hat. Ja, aber tatsächlich stimmt das nicht. Und er macht sogar einen Schlag gegen die Neurotheologie oder Neurotheologie, die Leute, die sagen, dass es ein Gott-Gen gäbe oder dass Gott irgendwo ganz tief in unserem Gen wäre, weil ja früher alle religiös gewesen wären und erst dieses Atheismus eine ganz neue Entwicklung ist und es keiner... Na, Blume mit seiner atheistisch verehrtenden Zivilisation. Was aber übersehen wird, ist, dass halt seiner Ansicht nach Atheismus ein ganz altes Phänomen ist. Und Tim Bidmarsch ist ein Experte des Altertums, der Antike. Und er hat in seinem Buch hier mal zusammengefasst, war auf den Spuren von antiken Atheisten und wie Atheismus in der Antike war und hat das speziell in der griechischen Antike und der römischen Antike untersucht. Ich habe jetzt das Buch schon angehört bis etwas über die Hälfte, bin jetzt gerade mit der ganzen griechischen Antike durch und betrete gerade die römische Antike. Ich kann also hier Auskunft geben über die griechische Antike aus seinem Buch. Und diese Kritik, die trifft natürlich nur falsch. Also mir war es vorher schon bekannt, dass, ich meine, wir zitieren hier Epikur und ich wusste von Demokrit. Also mir war schon bekannt, dass es in der griechischen Antike Atheisten gab, aber es war wohl mehr als nur eine Einzelleute, weil es war eine ganze Bewegung und eine philosophische Ausrichtung, die sich damit beschäftigt hat. Insbesondere, was ich jetzt daraus gelernt habe, ist, dass es wirklich, also wenn man sich die Ideen anschaut, die da unterwegs waren, dann sind das sehr moderne Ideen, also zum Beispiel Demokrit, der ja nicht nur vorhergesagt hat, dass es Atome gibt, unteilbare Körper, sondern er hat auch gesagt, dass zwischen den Atomen nichts ist, eine Leere ist und Götter da nicht vorkommen. Dieser Atheismus, dieser Materialismus, das ist ja das, was sich naturwissenschaftlich durchgesetzt hat. Man hat keine Gottesmaterie, keine Seelenstoffe gefunden. Oder besser, Demokrit war der Meinung, dass Seele selbst ein eigenes, wenn es Seele gibt, dann ist es ein eigener Stoff und ein eigenes Stück Materie. Und wenn es Götter gibt, dann müsste das eine Göttermaterie sein und die müsste irgendwie wechselwirken mit der anderen Materie. Und das sind ganz moderne Gedanken, die er vertreten hat. Das heißt, das ist, da denkt man sich, verdammt, Demokrit, der ist, wann war das, weiß ich, wie viel, 300, 400 Jahre vor Christus, da ist jemand, der wirklich ganz modern gedacht hat. Und ein anderer war Diagoras von Milos, über den ist wenig erhalten geblieben, aber er hatte den Spitznamen oder den Beinamen der Atheist. Das heißt, er wurde als Atheist bezeichnet. Leider wurde er von den Athenern rausgeworfen und ist nach Korinth dann ausgewandert. Die haben ihn nämlich der Unfrömmigkeit angeklagt. Übrigens eine Anklage, die auch der Tod von Sokrates war. Wobei Sokrates versucht hat, zumindest sagen, dass die beiden Kommentatoren, nämlich Plato und noch jemand, dass er gar nicht gesagt hat, dass er wirklich nicht an Götter geglaubt hat. Nun, Tim Bidmarsch in dem Buch schreibt nicht nur über diese Atheisten, Übrigens gab es in der Antike schon ein Buch über Atheismus, über die Geschichte des Atheismus, von dem wir leider nur den Titel haben und nicht nur Auszüge des Inhaltes. Sondern er zeigt auch, dass das Verhältnis zwischen Religion und Staat ganz anders war als heute. Während heute das so ist, dass die Kirchen und die Religion sich überall reinmischt, war einfach Religion damals so ein Tempelgeschehen. Da hat man mitgemacht, ne, das hat man quasi erledigt. Aber die Tempelpriester haben sich nicht darum gekümmert, politische Entscheidungen zu beeinflussen oder Gesetzgebung zu machen. Also auch diese Anklage wegen Unfrömmigkeit ist etwas, was etwas später aufkam. Und er hat auch darüber geschrieben, dass es schwierig ist, diese Spuren der Atheisten zu finden, weil die in der Kultur, die halt quasi die Hauptkultur war, eben Vielgötterei, also diese olympische Götterglaube und dann später das Christentum. Und in der Kultur wurden deren Werke dann letztendlich zensiert oder nicht übertragen. Denn was nicht kopiert worden ist, das ging dann einfach verloren in der Geschichte. Und deswegen hat man von denen meistens etwas von Bezeugung von ihren Gegnern. So wie wir zum Beispiel über Celsus nur wissen, dass er existiert, weil so ein Bischof über ihn geschrieben hat und versucht, ihn zu widerlegen. Genauso wissen wir von den meisten Atheisten in der Antike nur etwas von ihren Kritikern und Kommentare dazu. Und nun ja, noch vielleicht noch etwas zum Weltbild damals. Damals war das so, dass für Götter war es nicht wichtig, dass sie existiert haben, sondern für Götter war eigentlich wichtig, für griechische Götter, dass sie gewirkt haben. Also die Kraft der Götter geschah dadurch, dass sie sich in ein Schlachtgeschehen eingegriffen haben und dass sie etwas bewirkt haben. Wenn jemand gesagt hat, die Götter haben keine Auswirkung auf die Wirklichkeit, dann war er im Prinzip schon ein Atheist, weil wenn jemand bestritten hat, dass etwas eine Auswirkung hat, dann und die Macht der Götter beschreibt, dann ist es so gut wie gewesen, wie als ob er sagt, dass die Götter gar nicht existieren, weil nur das existierte, was wirklich irgendwas beeinflussen kann. Und die Größe der Götter entstand durch deren Wirkmächtigkeit.
Also wurde Ismus und Atheismus quasi gleichgesetzt.
Richtig. Und der Epikur in dem Sinne war ein Deist. Und auch viele andere, die als Atheisten beschrieben worden sind, waren eigentlich Deisten. Es war ein typisch atheistisches Motiv, zum Beispiel vom Erstbeweger zu sprechen, von einer göttlichen Kraft, die das Universum geschaffen hat. Das war damals schon Atheismus, weil das quasi den Einfluss der olympischen Götter bestritten hat. Und Erstbeweger oder Kreationismus war eine sozusagen unter Atheisten weit verbreitete Theorie, wie die Welt entstanden ist, während es heute ja typischerweise eine theistische Theorie ist, sozusagen das Rückzuggefecht. Die Theisten sind ja heute auf dem Standpunkt der Atheisten von damals. Wenn jemand früher gesagt hätte, jemand hat das Universum geschaffen, hat dann die Finger weggelassen, dann war ein Atheist. Aber wichtig war, dass die Götter den Lauf der Geschichte weiter beeinflussen. Und es gab aber auch andere Theorien, zum Beispiel Demokrit. Der hatte die Theorie, ja, wie konnte es so dazu kommen, dass es alles so ist, wie es ist. Und es gibt halt unendlich viele Universen und wir sind halt in dem es funktioniert.
Ja? Interessant. Multiversumstheorie.
Ja, die Multiversen. Und die Multiversumstheorie, die hat auch bei Epikur eine Rolle gespielt. Mhm. Der hat auch an verschiedene Welten geglaubt und die Götter sind zwischen den Welten, als Klebstoff quasi und wirken dann in die Träume hinein. Das ist also auch eine Theorie, die darf man eigentlich nicht zu laut sagen, weil sonst wird es von irgendwelchen Theologen wieder aufgegriffen. Und es gab auch Theorien, die sich damit beschäftigt haben, wie Götter überhaupt zustande gekommen sind, weil es war für die Philosophen wichtig zu sagen, es kann ja nicht einfach nur so jemand, wie kommen die auf die Idee von Götter? Und Euhemeros, der hat die Theorie verfasst, dass, und der lebte zu der Zeit, als das war eine Nachfolge von Alexander, viele griechische Könige sich vergöttlichen ließen. In dem Zusammenhang haben die gesagt, okay, wenn Menschen einfach zu Götter werden, vielleicht waren die antiken Götter auch einfach nur Menschen, die dann vergöttlicht worden sind. Und dann hieß es, okay, Demeter hat das Brot erfunden und ist deswegen zum Gott geworden. Dann ist vielleicht eine Metapher für Luft. Hera ist eine Metapher für Luft und Zeus ist eine Metapher für das Universum, also eine, Metapher und andere haben irgendwas erfunden, wie das Feuer oder die Schifffahrt. Und deswegen wurden die dann vergöttlicht dann später. Aber es waren ganz normale Menschen, die dann später einfach zu Göttern erklärt worden ist. Und das ist eine These, dass halt Götter, wurde also rückdatiert, dass Götter eigentlich früher Menschen gewesen sein muss. Und interessant ist zu diesem Euhemeros ist, dass das auch eine These ist, die so verbreitet war, dass Richard Carrier, der jetzt schon angesprochen worden ist, gesagt hat, okay, vielleicht, wenn Jesus eine mythische Figur war, vielleicht ist die Entstehung des Markus-Evangeliums dadurch zu erklären, dass er aus der mythischen Gestalt dann angenommen worden ist, oh, den muss es doch gegeben haben, der muss ja auch eine Story gehabt haben, damit das alles erzählt wird. Richard Carrier behauptet, dass Jesus im sozusagen irgendwo im Zeiten Adams schon gekreuzigt worden ist und dann jemand drauf geschrieben hat, nee, Euhemeros hat geschrieben, dass jeder Gott auch eine Person gewesen war und dann wurde dann Jesus zur Person erklärt. Also das ist so eine Parallele, die Richard Carrier dann gezogen hat, aber die damals eben schon weit verbreitet war. Also vor dem Christentum schon wurde das diskutiert. Also es ist ein ganz reichhaltiges atheistisches Geistesleben, das sich da vor dem Geistigen ausbreitet. Und das ist sehr, sehr divers. Also ganz unterschiedliche Theorien. Und einige Theorien sind sozusagen so Schüsse ins Leere, die treffen. Und andere sind völlig daneben. Also die evidenzbasierte Untersuchung war eben noch nicht das gängige Methoden. Es gab Philosophen, die haben gesagt, es zählt nur das, was evidenzbasiert ist. Aber die waren in der Minderheit damals. Insofern, also ich kann das Buch empfehlen, wer sich damit beschäftigen will, wie der Atheismus war in der griechischen Antike und in der römischen Antike, für den ist es sicherlich ein lesenswertes Nachschlagewerk. Jeder andere muss sich das mühsam zusammensuchen. Noch Fragen zur Demokrit, Diagoras, zu Anaximander, Anaximenes, Anaxagoras, wie sie alle heißen. Und Sokrates und Plato kommen natürlich auch vor, aber Sokrates wurde nur wegen Unfrömmigkeit hingerichtet oder besser, er hat den Selbstmord gewählt statt des Exils wie Diagoras. Übrigens die bessere Entscheidung, wenn du mich fragst. Übrigens, Epikureer war in der Bibel das Füllwort, das Ersetzwort für Atheist, also die Epikureer. Das waren die Atheisten. Obwohl die eigentlich in dem Sinne ja so nur so eine Art Deisten waren. Das waren eigentlich relativ schwache Atheisten. Da gab es Stärkeres, Tobak. Und der war bekannt. Also die konnten dann quasi früher, konnten die unter ganz vielen Richtungen wählen. Und das war auch kein, eigentlich für normalen Leben kein großes Ding, sich so irgendwie zuzuhören, weil es eben halt auch, solange man halt zum Beispiel im Römischen Reich die Rituale mitgemacht hat, ob man dran geglaubt hat oder nicht, war völlig nebensächlich, war das kein Problem, Atheist zu sein. Ja. Nur wenn jemand halt einen religiösen Gründe hat, dass er nicht Opferungen machen könnte, zum Beispiel Juden oder Christen, dann hatten die ein Problem. Und so entstand die sogenannte Christenverfolgung, einfach weil die sich diesen scheinbaren Opfern wie aus religiösen Gründen verweigert haben, wurden sie verfolgt. Das war der Grund. Das war selbstgewähltes Elend. Die sind für ihre Überzeugung, dass sie dagegen waren, nur ein Lippenbekenntnis zu machen, sind sie in den Tod gegangen, stellenweise. Was ich nicht als gute Eigenschaft sehe. Also.
Ja, sollte man vermeiden. Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie die Frühchristen dann Epikur und Demokrit lesen und dann sowas sagen wie, ja, also bei dem Epikur, das kann man ja noch verstehen und so, aber diese radikalen Materialisten wie Demokrit, also diese alten griechischen Atheisten, das geht ja gar nicht. Die müssen sich da mal beschäftigen und
ja, ne, dass sie den Glauben wiederfinden müssten und so tief in sich hören müssen. Und was mich auch ein bisschen nervt, ist auch immer, das hatten wir auch irgendwo neulich in so einem Artikel auf Blasphemie-Blog, da wird immer kritisiert, dass die Atheisten immer nur mit ihren alten Argumenten kämen und nichts Neues hätten. Da muss man aber sagen, dass die Gläubigen, ob jetzt Christen oder Muslime oder schieß mich tot, oder besser nicht, dass die alten Kritik noch nicht widerlegt haben. Warum sollen wir mit neuen Argumenten kommen, wenn sie gegen die alten Argumente keine Gegenargumente haben? Das ist so, okay, gutes Argument, ja, aber habt ihr denn noch ein anderes? Nee, seht ihr? Das war's dann. Und das ist das, was zu hören kriegt. Die haben die Kritik, die Celsus schon gemacht hat, oder Celsus besser gesagt, haben die noch nicht widerlegt. Und die haben noch nicht mal, wenn sie das noch nicht mehr geschafft haben, diese 1800 Jahre alte Kritik zu widerlegen, dann sollen wir mit neuer kommen. Dann können wir die alte immer wieder rauflegen. Und gibt's da was Neues? Nein. Okay.
Das ist ja auch ein Fehlschluss. Aufgrund der Tatsache, dass diese Argumente sehr alt sind, freut sich ja nicht, dass sie deswegen schlecht sind. Ich kenne das auch von so Leuten, die an der Pseudowissenschaft lavieren. Es gibt ja so Strömungen in der Soziologie, die psychoanalytische Begriffe und postmodernistische Sachen da aufwärmen. Und die sagen dann sowas, ja, ihr habt ja so einen primitiven Wissenschaftsbegriff, der ist ja noch aus dem 18. Jahrhundert. Ja, zeig mir erstmal, dass das trotzdem dann legitim ist. Also es folgt halt einfach nicht.
Vor allen Dingen wird es ja nur auf die Gegenargumente angesetzt, dass die eigenen Aussagen ja noch viel älter sind. Da könnte man ja auch sagen, dann soll Gott mal lieber mit einem neuen Buch kommen.
Ja, Gottes Schweigen.
Ja, genau.
Also, wer war denn das zum Beispiel mit der Theodizee? Gott kann nicht gleichzeitig allmächtig, allgütig und allwissend sein. War das Epikur? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich meine, das wurde dem zwar...
Epikur hat so ein Zitat geschrieben, aber ob er das letztendlich erfunden hat, das glaube ich noch nicht mal. Also das, es gibt ganz verschiedene Kritiken an dieses Kritik. Ne, richtet sich ja, wenn man sich es genau anschaut, nicht gegen die olympischen Götter. Denn die haben überhaupt noch nie davon...
Nö, die sind nicht allgütig, so einfach ist das.
Nö, die haben andere Interessen.
Ja, das ist auch so ein super altes Argument. Man kann sich jetzt die Erwiderungen angucken und dann ziemlich viel facepalmen, weil das einfach nur schwachsinnig ist, was da halt kommt. Und also eine typische Reaktion ist zum Beispiel, ja, ich habe ja nicht behauptet, dass ich nicht auch ab und zu zweifeln würde. Das klassifiziert sich dann noch nicht mal als Argument. Oder sogar von Leuten wie Leibniz, ja, das ist halt das bestmögliche Universum. Da fällt mir sofort ein, das würde bedeuten, dass genau die richtige Anzahl von Juden vergast worden ist. Holocaust. Das sind ja so die Sachen, die mir dann sofort einfallen. Ja, versucht mal, also wenn es Epikur war, versucht mal da, das zu widerlegen. Also ein Pratt, ne? Previous refuted 1000 times.
Ja. Also ich lese gerade auf Wikipedia zu DGC, dass man das von Lactantius, einem christlichen Apologeten, das gelesen hat, der das Epikur fälschlich zuschrieb. Aber es war wohl damals unterwegs. Und die werden die skeptischen Philosophen zitiert. Die Skeptiker waren eine interessante atheistische Richtung, weil die Skeptiker haben gesagt, es gibt, wir hinterfragen alles und wir sind gegen Dogmen. Und die haben gesagt, okay, Götter könnt ihr nicht beweisen, gibt's nicht. Aber die waren auch so skeptisch, dass sie gesagt haben, ja, jetzt zu behaupten, dass sie nicht gibt, geht auch nicht. Also sie haben weder gesagt, dass es Götter gibt, noch dass sie nicht gibt. Also sie waren auch skeptisch gegenüber Atheisten, die gesagt haben, ja, es gibt keine Götter. Ja, könnt ihr auch nicht beweisen.
Ockham war zu dieser Zeit noch nicht geboren.
Wer war nicht geboren?
Ockham.
Ja, aber mit Ockham kannst du gar nichts beweisen. Das ist nur eine Heuristik.
Und hier, also hier auf Wikipedia steht, dass sie Akesilaos oder Kaneiades zugeschrieben werden.
Also die Skeptiker waren im Prinzip Hardcore-Agnostiker im Huxleyschen Sinne.
Genau. Also es geht also zurück auf das dritte Jahrhundert vor Christus, dieser Spruch, der Epikur zugeschrieben worden ist. Wikipedia hat übrigens hier ein paar Lösungsansätze. Ich denke, Wikipedia wird überhaupt sehr stark von Christen geschrieben. Also da kann jeder mal durchlesen, was da los ist, aber das scheitert, ich meine, mal abgesehen davon, in der Bibel gibt es keinen gütigen Gott. Das ist das Erste. Wenn Christen versuchten, partout die Theodizee zu verteidigen, der Gott der Bibel ist noch nicht mal gütig, geschweige denn allgütig. Also, was der so sich so leistet, das ist, werden wir nachher noch hören.
Ja, schön.
Ich wollte eigentlich etwas aus der neuen Einheitsübersetzung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.